Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 22. Juni 2023, gleich dem 1. Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt. Israelisches Regime wird im Westjordanland in die Knie gezwungen werden. Astana-Gespräche. Parteien unterstreichen Bekenntnis zur Souveränität Syriens und kritisieren israelische Aggression. 6 MKO-Terroristen wegen Zusammenstößen mit albanischer Polizei angeklagt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt. Israelisches Regime wird im Westjordanland in die Knie gezwungen werden. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, hat die bemerkenswerten Leistungen der palästinensischen Widerstandsgruppen und die Opferbereitschaft der Jugend in den besetzten Gebieten gelobt und erklärt, dass das israelische Regime in Westjordanland in die Knie gezwungen wird. Diese Bemerkung machte Ayatollah Khamenei am Mittwoch bei einem Treffen mit Ismail Haniya, dem Leiter des politischen Büros der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas und seiner begleitenden Delegation in Teheran. Er betonte, dass die jüngsten Ereignisse in Jenin, wo junge Palästinenser das zionistische Militär umzingelt haben, als klare Beispiele einer neuen Ära dienen und eine glänzende Zukunft mit vollständigem Sieg signalisieren. Ayatollah Khamenei wies auf die spürbaren Veränderungen der Bedingungen in Palästina in den letzten Jahren, insbesondere auf die zunehmende Präsenz junger Menschen in der Szene hin, die aus ihrem Glauben an den Islam Kraft schöpfen. Er beschrieb den Gazastreifen als Epizentrum des Widerstands, fügte jedoch hinzu, dass es die Region Westjordanland ist, die den Feind in die Knie zwingen wird. Wer hätte jemals gedacht, dass die palästinensischen Jugendlichen in Jenin eines Tages die Schlinge um die zionistischen Truppen so weit zuziehen könnten, dass sie gezwungen wären, Kampfjets einzusetzen, um die Belagerung der jungen Kämpfer zu durchbrechen? Aber dies geschah vor ein paar Tagen in Jenin, bemerkte das Oberhaupt. Ayatollah Khamenei stellte fest, dass die internationale Gemeinschaft trotz aller Druckausübungen an der Seite des palästinensischen Volkes stehe. Haniya seinerseits drückte seine Dankbarkeit für die unerschütterliche Unterstützung Irans für die palästinensische Sache aus und informierte das Oberhaupt der Islamischen Revolution über die neuesten Entwicklungen in den besetzten Gebieten, nicht zuletzt im besetzten Westjordanland. Astana-Gespräche. Parteien unterstreichen Bekenntnis zur Souveränität Syriens und kritisieren israelische Aggression. Die Teilnehmer des 20. internationalen Treffens zu Syrien im Astana-Format haben ihr starkes Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität Syriens unterstrichen und gleichzeitig ihre entschiedene Ablehnung der israelischen Aggressionen und Luftangriffe gegen das arabische Land zum Ausdruck gebracht. Die stellvertretenden Außenminister der drei Garantiestaaten Türkei, Russland und Iran sowie Vertreter der syrischen Regierung und militante Anti-Regierungsgruppen äußerten diese Bemerkungen in einer Abschlusserklärung am zweiten Tag der hochrangigen Gespräche in Kasachstan-Hauptstadt Astana am Mittwoch. In der Erklärung heißt es, dass die Staaten erkennen, wie wichtig es ist, diesen Prozess auf der Grundlage des guten Willens und gut nachbarschaftlicher Beziehungen voranzutreiben, um den Terrorismus zu bekämpfen und angemessene Bedingungen für eine sichere, freiwillige und würdige Rückkehr der Syrer unter Einbeziehung des UN-Flüchtlingshilfswerks zu schaffen, den politischen Prozess wiederzubeleben und einen ungehinderten Fluss humanitärer Hilfe für ganz Syrien sicherzustellen. Es wurden auch die wiederholten israelischen Angriffe auf syrischem Boden als Verletzung des Völkerrechts und der Souveränität und territorialen Integrität des arabischen Landes verurteilt und erkannt, dass sie die Spannungen in der Region verschärfen. Sie betonten außerdem die Notwendigkeit, die sichere, würdige und freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen an ihre Wohnorte in Syrien zu erleichtern und ihr Recht auf Rückkehr zu gewährleisten. Sie äußerten auch ihre tiefe Besorgnis über die sich verschlechternde humanitäre Lage in Syrien aufgrund der Auswirkungen des verheerenden Erdbebens im Februar und verurteilten alle einseitigen Zwangsmaßnahmen, die gegen das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Iran, Russland und die Türkei haben im Januar 2017 den Astana-Friedensprozess ins Leben gerufen, um den Syrien-Konflikt durch die Einbindung verfeindeter Seiten in dem arabischen Land zu beenden. 6 MKO-Terroristen wegen Zusammenstößen mit albanischer Polizei angeklagt. Albanische Staatsanwälte haben 6 Mitglieder der anti-iranischen Mujahedin-e-Khalq-Organisation MKO angeklagt, nachdem es in ihrem Lager nahe der Stadt Manze zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Terroristen gekommen war. Lokale Medien berichteten am Mittwoch, dass Gerichtsbeamte in der nahegelegenen Stadt Durres die Terroristen in mehreren Straftaten wegen Verstößen im Zusammenhang mit der Verletzung und Zerstörung von Polizeifahrzeugen, der Missachtung von Polizei- und Gerichtsanordnungen sowie Angriffen auf diensthabende Polizisten angeklagt hätten. Am Dienstag kam es zu Zusammenstößen, als die Polizei das als Ashraf 3 bekannte Lager in der Nähe von Manze, einer kleinen Bergstadt etwa 30 Kilometer westlich der albanischen Hauptstadt Tirana, betrat, um das Gelände zu durchsuchen. Nach Angaben des albanischen Innenministeriums übernahm die albanische Polizei eine Stunde lang die Kontrolle über den Stützpunkt der Terroristen und inspizierte deren Bürogebäude und die darin verwendeten unkonventionellen elektronischen Geräte. Innenminister Bledi Kuchi und der Chef der nationalen Polizei, Mohammed Rumbulaku, sagte am Dienstag, der Einsatz sei auf MKO-Widerstand gestoßen und habe 3 Dutzend Todesopfer gefordert, darunter 15 Polizisten und 21 Mitglieder der Terrorgruppe. Kuchi verurteilte scharf die unerträgliche Gewalt der MKO gegen die Polizeibeamten des Gastgebers, die ihre Arbeit erledigten. Rumbulaku sagte, er sei empört und beleidigt, dass MKO-Mitglieder versucht hätten, Polizisten daran zu hindern, eine Reihe von Drohnen und illegalen elektronischen Geräten in 17 Gebäuden zu beschlagnahmen und dass ihre Anführer nicht mit der Polizei kooperierten. Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 hat die Gruppe zahlreiche Terroranschläge gegen iranische Politiker und Zivilisten verübt, bei denen etwa 17.000 Menschen getötet wurden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani sagte am Mittwoch, dass der Kult aufgrund ihres terroristischen Charakters eine Gefahr für sein Gastland sei und sein werde. Das ist der Grund dafür, weshalb die irakische Regierung sie ausgewiesen hat und andere Regierungen sich geweigert haben, sie aufzunehmen, twitterte er am Mittwoch. Ocasio-Cortez boykottiert mit anderen Kongressabgeordneten Modis Rede vor US-Kongress. Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez schließt sich anderen progressiven Abgeordneten an und boykottiert die gemeinsame Rede des indischen Premierministers Narendra Modi vor dem US-Kongress. In einem Tweet am Mittwoch rief die New Yorker Abgeordnete ihre Abgeordnetenkollegen, die für Pluralismus, Toleranz und Meinungsfreiheit stehen, dazu auf, sich dem Boykott von Modis Rede anzuschließen. Ocasio-Cortez verwies auf Modis früheres Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten wegen Menschenrechtsverletzungen und auf Berichte des Außenministeriums über Indiens Bilanz in Bezug auf Religionsfreiheit. Eine gemeinsame Ansprache gehört zu den prestigeträchtigsten Einladungen und Ehren, die der Kongress der Vereinigten Staaten aussprechen kann. Wir sollten dies nicht für Personen tun, deren Menschenrechtsbilanz zutiefst besorgniserregend ist. Insbesondere nicht für Personen, bei denen unser eigenes Außenministerium zu dem Schluss gekommen ist, dass sie an systematischen Menschenrechtsverletzungen religiöser Minderheiten und unterdrückter Gemeinschaften beteiligt sind, fügte Ocasio-Cortez hinzu. Ihre Erklärung kommt einen Tag, nachdem die muslimischen Abgeordneten Rashida Tlaib und Ihan Omar angekündigt hatten, dass sie die Rede des indischen Premierministers boykottieren würden. Tlaib sagte am Dienstag auf Twitter, dass Modis lange Geschichte der Menschenrechtsverletzungen, antidemokratischen Aktionen, der gezielten Ausrichtung auf Muslime und religiöse Minderheiten und der Zensur von Journalisten inakzeptabel sei. Die Regierung von Premierminister Modi hat religiöse Minderheiten unterdrückt, gewalttätige hinduistische nationalistische Gruppen ermutigt und ungestraft, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten ins Visier genommen, schrieb Omar in ihrer eigenen Erklärung. Mehr als 70 US-Gesetzgeber haben ihre Besorgnis über die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in ganz Indien geäußert und die beiden Regierungen aufgefordert, das Problem bei Modi zur Sprache zu bringen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamide Hirad mit dem Titel Mohiman, das heißt Mein Mond.
گفتم بیای ماه من ای روز و شبم راه من تنها و غمگینم مکن رسواتر از اینم مکن عشق تو شد دنیای من پنهان من پیدای من مجنون شدم بازم مکن ای نازنی نازم یه پنجره یه بغض نیمه کاره یا آزره تا بشکنه سکوتم و تمام خنده های تو مؤثره چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سر کردن تموم دنیا رو از عشق پاک تو با خبر کردن
وجود من هست
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Wir werfen auch heute einen Blick auf das berühmteste Werk von Khwaja Abdullah Ansari. Sie erinnern sich, Khwaja Abdullah Ansari hat im 11. Jahrhundert nach Christus gelebt. Geboren wurde er im nordostiranischen Khorasan. Die Ideologie, welche das Werk Munajatname von Khwaja Abdullah Ansari prägt, lässt sich aus den Themen und Grund- und Leitgedanken des Textes ableiten. Man kann nach drei Themenbereichen unterscheiden: Tauhid, Einheit Gottes, und Erkenntnistheorie, mystische sowie gesellschaftliche Inhalte. Der offensichtlichste Leitgedanken in Bezug auf Tauhid ist der Glaube an die Einzigartigkeit Gottes. Khwaja Abdullah sieht Gott rein von jeglicher Beschreibung mit Attributen. Er sagt, Gott entzieht sich jeder Vorstellung. Khwaja Abdullah vertritt die Ansicht, dass auch die Einheit Gottes vom Menschen nicht wahrnehmbar und nachvollziehbar ist. Asli Tauhid as Urul Birunast, Eine Tauhid as Tawahum Masunast, Donam Kehast, Ammo Nadonam Kechunast. Das Prinzip der Einheit Gottes kann der Verstand nicht begreifen. Die Einheit Gottes selbst bleibt bewahrt vor jeder Fantasie. Sie ist ewig, doch weiß ich nicht, wie sie ist. Überall in seinem Munajatname, Buch der Anrufungen, lehnt Ansari die Beschreibung Gottes ab. Und in Fortsetzung dieses Gedankens akzeptiert er auch die Gotteskunde nicht und sagt, dass er nicht vermag, Gott zu kennen und dass er seine mutmaßlichen Gottkenntnisse sozusagen über Bord geworfen hat. Elohi, pendoshtam ketro shenachtam aknun, on pendoshtu shenachtra, Beorb andochtam. O Gott, ich dachte, dass ich dich kannte, und nun habe ich diesen Mutmaßungen und Kenntnisse ins Wasser geworfen. An einer anderen Stelle sagt er, wenn du die Freunde Gottes kennst, dann hast du zur Wahrheit gefunden. Die Gotteskunde ist normalerweise eines der wichtigsten Grundthemen von religiösen Texten, wobei letztendlich auch die Erklärung erfolgt, dass es nicht möglich ist, die göttliche Heiligkeit zu erfassen. Khwaja Abdullah Ansari beruft sich kaum oder gar nicht auf solche Hinweise in der Mystik oder auf entsprechende Koranverse und überlieferte Prophetenworte, sondern er stützt sich in der Hauptsache auf seine eigenen persönlichen Erfahrungen. Ansari ist fest davon überzeugt, dass Gott alle seine Taten sieht. Aber er ist der Ansicht, dass der Mensch danach strebt, durch seine Werke ins Paradies zu gelangen, ablehnend gegenüber, und ist der Meinung, dass ein solcher Mensch nur deshalb Taten vollbringt, um dafür belohnt zu werden. Damit aber habe er jedoch in seinen Augen nicht die Stufe eines wahren Diener Gottes, sondern nur die eines Lohnempfängers erreicht. Auch wenn Khadija Abdullah einerseits in denen, die in Hoffnung auf das Paradies fromme Taten begehen, nur jemanden sieht, der belohnt werden will, so ist er andererseits aber auch davon überzeugt, dass es undankbar gegenüber Gott ist, wenn jemand von den frommen Taten ablässt. Obwohl Khadija Abdullah zu jenen Mystikern gehört, die sich streng an die Gebote Gottes halten, so ist er dennoch der Überzeugung, dass die Sünde des Gottesdieners angesichts der Großzügigkeit Gottes nicht ins Gewicht fällt. Manchmal gerät er bei seinen Anrufungen dermaßen in Ekstase, dass er in Gott den Urheber von allem sieht, sogar von schlechten Taten. Khadija Abdullah gehört jedenfalls zu den Mystikern, die der Scharia, dem Religionsgesetz, treu bleiben. Er stellt die Scharia über die Harira, über die Wahrheit, und sagt, dass die Wahrheit ohne die Scharia auf den Irrweg führt. Shariat Harirat Ra'astanast, wie Shariat Beharirat Residan Buhtanast. Die Scharia ist das Tor zur Harira. Es ist ein Irrtum, dass jemand ohne die Scharia an die Wahrheit gelangt. Ein weiteres Thema, welches die Aufmerksamkeit Khadija Abdullahs auf sich zieht, ist das Thema jüngster Tag und Jenseits. In seinen Werken ist der Gedanke der Auferstehung von den Toten und der Furcht vor dem jüngsten Tag deutlich zu verspüren. Auch wenn er die Großzügigkeit Gottes als endlos betrachtet, so fürchtet er sich dennoch vor den Folgen seiner Taten. »O Gott, mir graut vor meinen eigenen schlechten Wesen. Verzeih mir«, mit deinem rechten Wesen. Forscher auf dem Gebiet der Mystik sagen, dass sich in den ersten Jahrhunderten nach Beginn des Islams die Jenseitsfurcht noch auf die Ansichten des Mystikers Hassan al-Basri, der 728 nach Christus verstarb, stützten. Aber diese Furcht vor dem Jenseits ging im 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, immer mehr in Hoffnung auf einen guten jenseitigen Ausgang über. Folgende bekannte Episode aus dem Leben von Hassan al-Basri gibt Auskunft über die Anschauung, die er noch verbreitete. Hassan Basri sah jemanden fröhlich lachend und fragte ihn: »Hast du den beiden Engeln, die dich über das Leben befragten, im Grab geantwortet? Hast du die Sirat-Brücke, die über die Hölle führt, passiert? Wurden deine Taten auf der göttlichen Waage gewogen?« Der andere verneinte ein jedes Mal, und schließlich sagte Hassan Basri zu ihm: »Wehe dir, warum lachst du dann?« So blickte der Mystiker Hassan Basri auf das Jenseits. Aber in der Mystik von Khadija Abdullah und seinen Zeitgenossen wog die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes, auch im Diesseits, und er schreibt, dass es eindeutig eine Wirkung hat, sich mit all seinen Bitten an Gott zu wenden. دعا کردن و از خدا همه چیز را درخواست کردن در اثرش بارز است.
Thank you.
Ein weiterer Themenbereich im berühmten Munajat-Name von Khwaja Abdullah ist die Mystik. Solche Passagen in diesem Werk haben in der Hauptsache ein frommes Leben durch Verzicht auf weltliche Freuden, die Stellungnahme zu Mansur Halaj und seiner Mystik und die Gedanken des Dichters Khayyam zum Gegenstand, ebenso wie die Liebe eines Sufis, seine Leiden und seine ekstasischen Aussprüche. Frömmigkeit, Sucht, ist für Khwaja Abdullah die Absage an alles Weltliche. Es ist Askese. Elahi, Nafs, Butasto, Rabul Khalq, Sunnar, Jumle ra tar kardam be yekbar. O Gott, das Ego ist ein Götze und die Zufriedenheit des Volkes wie Wein. Ich ließ alles auf einmal beiseite sein. Khwaja Abdullah betrachtet die Geschichte von Mansur Halaj auf besondere Weise. Mansur Halaj ist ein Mystiker des 3. Jahrhunderts nach der Hijra gewesen, 9. Jahrhundert nach Christus. Er wurde wegen seines Spruches An-al-Haq auf Befehl des abbasidischen Kalifen erhängt. An-al-Haq bedeutet »Ich bin die Wahrheit«. Das Wort Haq kann aber auch mit Gott übersetzt werden. Khwaja Abdullah ist einer von den Mystikern, die der Ansicht waren, dass die Geheimnisse der Wahrheit verborgen werden sollten und man das Schweigen bewahren müsse. Er selber ist so vorgegangen und ist daher der Meinung, dass er im Vergleich zu Halaj weitergekommen ist. Halaj an al-Haq guft taj dar shud. Abdullah ham haq guft taj dar shud. Halaj sprach, ich bin die Wahrheit, und krönte den Galgen. Abdullah hat alle Wahrheit gesagt und erwarb die Krone. In anderen Munajat-Name, Büchern der Anrufungen, ist nicht oft davon die Rede, dass der Mensch jeden Atemzug schätzen sollte. Aber in dem Munajat-Name von Khwaja Abdullah kommt auffallend häufig der Gedanke vor, dass der Mensch für jeden Augenblick des befristeten Lebens dankbar sein und ihn nutzen soll. Obwohl in anderen Büchern der Anrufungen nicht so oft davon die Rede ist, scheint dieser Gedanke dennoch im damaligen Khorasan weit verbreitet gewesen zu sein. Dei raft o baz nayayad, farda ra etemad nashayad, emruz ra ghanimat dan ke dir napayad ke az ma kasi ra yad nayayad. Dieser Monat Dei ist vorbei und kommt nicht zurück. Auf morgen kann man sich nicht verlassen. So wisse, das heute zu schätzen. Es wird nicht lange mehr dauern und keiner wird sich mehr an uns erinnern. Eine andere Themengruppe im Munajat-Name von Khwaja Abdullah bilden gesellschaftliche Fragen. In dieser Themengruppe ähnelt der Munajat-Name von Khwaja Abdullah dem Golestan von Sa'di, des großen iranischen Dichters des 13. Jahrhunderts nach Christus. An einer Stelle schreibt Khwaja Abdullah: Ey Bande Yezaif, chenan namai ke bashio, chenan bash ke namaiyo, an gui ke danio, an chor ke dari. O schwacher Mensch, zeig dich so, wie du wirklich bist, und sei so, wie du dich zeigst. Sag das, was du weißt, iss, was dein ist, und stirb mit dem, womit du die Welt betreten hast. Va bedan mir ke zadio bardar anche nahadio, chashmdar anche ferestadi. Nimm das mit, was du im Diesseits eingepflanzt hast. Hoffe auf das, was du vorausschickest. Musik.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homayune Shajarian mit dem Titel Geriekon, auf Deutsch Weine.
با من امشب زیر باران گریه کن گریه کن گریه کن سر به زانوی خیابان گریه کن گریه کن گریه کن مو به مو پیچ و خم هر چرا با خم موی پریشان گریه کن با من امشب زیر باران گریه کن گریه کن سر به زانوی خیابان گریه کن گریه کن مو به مو پیچ و خم هر کوچه را با خم موی پریشان گریه کن
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Weiterhin guten Empfang.
Das Scheitern und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung sind eine Tatsache, die sich im internationalen System abspielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Führer dieser Ordnung hat auch Schwäche erlitten und die Komponenten seiner wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten sowie dem Bekenntnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungs-Thinktanks in komplexen Problemen gefangen und die Anzeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsserie möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Machtverlust dieser globalen Hegemonialmacht in Westasien vorstellen.
Thank you.
Eines der Anzeichen für den US-Niedergang in Westasien ist das sukzessive Scheitern der Kompromisspläne zwischen Israel und den Palästinensern. Einer dieser umstrittenen Pläne, der während der Amtszeit des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump aufkam, war der sogenannte Jahrhundertdeal. Die Ineffizienz der Kompromisspläne zur Lösung der Palästina-Frage veranlasste die mit Israel verbündeten Länder, allen voran die USA, einen neuen Plan mit dem gleichen Ziel vorzulegen, nämlich die Interessen Israelis zu schützen und seinen Einfluss in der islamischen Welt auszuweiten. John Bolton, Donald Trumps nationaler Sicherheitsberater, stellte einen Plan zur Versöhnung zwischen den Palästinensern und den Israelis vor, der nach Meinung unter anderem Palästinenser nicht die Probleme des vorherigen gescheiterten Zwei-Staaten-für-Zwei-Nationen-Plans aufweist. Bolton befürwortete 2009 in einem Artikel der Washington Post einen Drei-Staaten-Ansatz. Die Zwei-Staaten-Lösung sei als gescheitert an. Dieser Lösungsansatz sieht vor, die Kontrolle des Westjordanlandes an Jordanien sowie die des Gazastreifens an Ägypten zu übertragen. Andererseits wird der Ausdruck auch benutzt, um einen Ansatz mit einem vom Westjordanland unabhängigen Gazastreifen darzustellen, so dass neben Israel zwei palästinensische Staaten existieren. Schon im Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte der frühere US-Präsident Donald Trump eine Initiative zur ultimativen Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts angekündigt. Dann hat er die Katze aus dem Sack gelassen und den schon im Vorfeld zum sogenannten Jahrhundertdeal hochgejubelten Friedensplan in enger Abstimmung mit der damaligen israelischen Regierung präsentiert. Trotz der zwischenzeitlichen Überlagerung durch andere Konflikte, Irakkrieg der USA 2003, kleiner Weltkrieg in Syrien etc., ist der Israel-Palästinenser-Konflikt ein Schlüsselproblem des Nahen und Mittleren Ostens, der eine lange Geschichte hat und mit hohen Emotionen auf allen Seiten aufgeladen ist. Worum ging es bei jenem 2018 präsentierten Trumps Jahrhundertdeal? Der Plan sieht im Wesentlichen folgende Regelungen vor. Israel kann nahezu sämtliche mehr als 130 Siedlungen annektieren, was circa einem Drittel des von ihm besetzten Westjordanlandes entspreche. Der weitere Siedlungsbau dort soll für 4 Jahre ausgesetzt werden. Auch das strategisch wichtige Jordantal an der Grenze zu Jordanien soll unter israelische Souveränität kommen. Auf dem restlichen, stark zersplitterten Territorium des Westjordanlandes sollen die Palästinenser einen eigenen Staat bilden. Als Ausgleich für die Annexion der Siedlungen und des Jordantals sollen die Palästinenser neue Gebiete erhalten. In den beiden Exklaven in der Wüste südlich des Gazastreifens nahe der Grenze zu Ägypten sollen eine Industriezone und ein Wohngebiet geschaffen werden. Der Gazastreifen soll durch einen Tunnel mit dem Westjordanland verbunden werden. Israel soll aber die Kontrolle über das Seegebiet, vor allem Gazastreifen, ausüben. Für die Akzeptanz eines Palästinenserstaates sei die Anerkennung Beit HaMikdash oder Jerusalem bzw. Al-Quds als Hauptstadt Israels sowie die Anerkennung Israels als jüdischen Staat durch die Palästinenser Bedingung. Im Gegenzug soll ein Vorort Ost-Beit HaMikdash zur Hauptstadt der Palästinenser werden, den Israel durch seine Sicherheitsmauer bereits vom Rest der Stadt abgetrennt hat. Damit bliebe auch der Tempelberg mit der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom unter israelischer Kontrolle. Der Gazastreifen soll demilitarisiert und die Hamas entwaffnet werden. Die USA bezweckten damit, einerseits enge Beziehungen zwischen den Arabern und dem israelischen Regime aufzubauen, und andererseits der Islamischen Republik Iran entgegenzutreten. Die USA beabsichtigten, den Konflikt zwischen dem israelischen Regime und Palästina in Form des sogenannten Jahrhundertdeals im Sinne Israels zu beenden. Aus diesem Grund sind palästinensische Verantwortungsträger gegen die US-Vermittlung und haben jedes Treffen mit dem Westasien-Team der USA vermieden. Den Angaben, die 2019 in den israelischen Zeitungen veröffentlicht wurden, zufolge würden die Vereinigten Staaten ihre gesamte finanzielle Unterstützung für die Palästinenser streichen, sollten sie den sogenannten Jahrhundertdeal nicht unterzeichnen. Zudem sollte Israel die Führer der beiden wichtigen palästinensischen Widerstandsgruppen, Hamas und Islamischer Dschihad, eliminieren, sollten sie sich gegen den sogenannten Jahrhundertdeal stemmen. Für die Trump-Administration war hier nur die Stimme der palästinensischen Autonomiebehörde maßgebend. Aus dem, was oben ausgeführt wurde, geht hervor, dass es sich bei dem sogenannten Jahrhundertdeal nicht um einen Friedensplan oder darum ging, Frieden zu schaffen. Dieser sogenannte Deal zielte darauf ab, einerseits die US-Hegemonie in Westasien zu bewahren und andererseits Israel in eine regionale Hegemonialmacht zu verwandeln sowie den Iran einzuschränken. Vor allem handelte es sich bei dem sogenannten Jahrhundertdeal um einen regionalen Plan dahingehend, das israelische Regime als Feind der islamischen Welt in einen sogenannten Freund der arabischen Länder zu verwandeln und parallel dazu die Iranophobie in der Region im Einklang mit den US-amerikanisch-israelischen Zielen zu verstärken. Tatsächlich zielte dieser Plan auch darauf ab, die Beziehungen der arabischen Länder zu Israel zu normalisieren und dieses illegitime Regime zu legitimieren. Je mehr Zeit von dem 2018 vorgelegten Jahrhundertdeal vergeht, desto deutlicher wird der Misserfolg dieses US-Plans. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass die Forderungen des palästinensischen Volkes in diesem Plan völlig ignoriert werden. Der wichtige Punkt ist doch, dass der sogenannte Jahrhundertdeal keine politischen Lösungen vorsieht. In diesem Plan wurden die wichtigen Themen Palästinas, darunter die Rückkehr der Palästinenser in ihr Heimatland, das Ende der Besatzung Palästinas und der Status der heiligen Stadt Beit al-Muqaddas als die Hauptstadt des zukünftigen palästinensischen Staates und die erste Gebetsrichtung der Muslime nicht erwähnt. Hanan Ashrawi, Mitglied des Exekutivkomitees der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, betrachtet den Deal des Jahrhunderts als eine Reihe unpraktischer Versprechen und glaubt, es geht in diesem sogenannten Deal überhaupt nicht um den Friedensplan, sondern nur um einige vage, unausgereifte Ansätze, die eine Art wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung ermöglichen sollen. Das Ganze entbehrt jeglicher rechtlichen und politischen Dimension und zeugt von einem kompletten Realitätsverlust. Darin wird die Hauptursache für den Nahostkonflikt völlig ausgeklammert, genauso wie der eigentliche Grund dafür, warum wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand nicht möglich sind. Man ignoriert das Faktum der Besatzung völlig. Auf den Begriff der Besatzung wird in keiner Weise Bezug genommen. Das Recht der Palästinenser und Palästinenserinnen auf Freiheit und territoriale Souveränität wird komplett ausgeblendet. Und das, obwohl Palästina und vor allem Gaza von Israel in einem zermürbenden Belagerungszustand gehalten werden. Obwohl sich Israel herausnimmt, dort Geschäfte abzuwickeln, zu bomben und zu töten, Kontrollposten zu errichten und das Westjordanland zu zerstückeln. Obwohl es wagt, die Palästinenser permanent ihres Landes und ihrer Ressourcen zu berauben, ihre Häuser zu zerstören und zugleich das Area-A-Gebiet, ihre Hoheitsgewässer und die Grenzübergänge zu kontrollieren. Letztlich heißt das, man ist zum Stillstand verdammt, denn Israel hat immense Möglichkeiten, Zerstörung anzurichten, was es auch schon unter Beweis gestellt hat. Und das ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Wirtschaft Palästinas am Boden liegt. Das hat nichts damit zu tun, dass sie außerstande wären, eine florierende Wirtschaft aufzubauen, sondern nur damit, dass man ihnen die Kontrolle über ihre Ressourcen, ihr Land, ihr Leben, ihre Zukunft und ihre Rechte weggenommen hat. We'll be right back. Der sogenannte Deal war ein klarer Versuch, vom eigentlichen Problem abzulenken, nämlich die von Israel ausgehende Unterdrückung, seine Rechtsbrüche und dergleichen. Die Idee ist, okay, alles, was wir tun müssen, ist, Palästina unsere Hand auszustrecken und dann werden sie ihre Gefangenschaft schon hinnehmen. Doch das ist kein besonders ausgeklügelter Plan. So etwas wurde schon zuvor versucht und auch die vorgeschlagenen Projekte sind nichts Neues. Aus Sicht westasiatischer Experten waren die Militäraktionen des israelischen Regimes im Jahr 2021 gegen Palästina, den Libanon und sogar den Jemen auf die Angst der Israelis vor einem Scheitern des US-Plans Jahrhundertdeal zurückzuführen. Trump glaubte, dass Europa und die Ölscheichs am Persischen Golf Dutzende Milliarden Dollar zahlen sollten, um die Umsetzung des sogenannten Jahrhundertdeals zu finanzieren. Aber er diskutierte dies nie mit den Führern dieser Länder und nicht einmal mit den mäßigen palästinensischen Gruppen und Organisationen. Selbst die palästinensische Autonomiebehörde wurde nicht konsultiert. Die Natur dieses Plans veranlasste die palästinensische Seite, jegliche Verhandlungen darüber abzulehnen. Letztlich fand sich Trump, der in der Falle seines Unilateralismus gefangen war, nicht in der Lage, irgendeine Klausel des von ihm vorgeschlagenen Plans umzusetzen. Mit dem Ende der Amtszeit von Trump scheiterte auch der sogenannte Jahrhundertdeal endgültig. Wie das National Security Studies Institute des israelischen Regimes offiziell betonte, war der sogenannte Jahrhundertdeal in der strategischen Bewertung dieses Regimes für 2022 für gescheitert erklärt. Das Scheitern dieses Plans und parallel dazu die Stärkung des palästinensischen Widerstands, einschließlich Angriffe gegen Ziele tief in den besetzten Palästinensergebieten im 11-tägigen Krieg vom Mai 2021 durch die Hamas, sowie die Ausweitung des bewaffneten Konflikts mit dem israelischen Regime von Gaza auf das Westjordanland und die Intensivierung der Proteste in den seit 1948 besetzten Palästinensergebieten, zeigen all das, dass die einseitige US-Unterstützung für Israel in den letzten 7 Jahrzehnten nicht nur die Flamme des Widerstands des palästinensischen Volkes nicht geschwächt hat, sondern dass mit der Stärkung des Widerstands auch die US-Friedenspläne wiederholt gescheitert sind. Eine Tatsache, die den Niedergang der Vereinigten Staaten in Westasien zeigt. Liebe Hörerfreunde, wir sind am Ende des 4. Teils unserer Beitragsserie US-Niedergang in Westasien angekommen und sagen Ihnen alles Gute bis zum 5. Teil.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.